Genau, und Christoph hat gerade schon gesagt, wir sind schon seit einiger Zeit jetzt unterwegs in dieser Predigtreihe, in der wir uns das Leben von Josef anschauen, dieser ganz bekannten Person aus dem ersten Teil der Bibel. Und wir schauen uns an, was für eine Geschichte Gott mit dem Leben von diesem Mann gehabt hat. Und die letzten Male haben wir gesehen, eigentlich geht Josefs Leben immer tiefer in die Krise rein. Also es fängt an damit, dass er verkauft wird von seinen Brüdern, dann ist er Sklave in Ägypten. Aber das reicht noch nicht, sondern es geht noch weiter bergab. Er kommt ins Gefängnis, weil er verleumdet wurde. Im Gefängnis ist die Krise auch noch nicht an dem Tiefpunkt, sondern im Gefängnis wird er noch vergessen. Was ist der Tiefpunkt von Josefs Leben? Heute schauen wir uns den Wendepunkt an. Letztes Mal haben wir schon gemerkt, Josef wird zum Pharao, zum König von Ägypten, geholt, weil der König sich sagen hat lassen, dass Josef wohl Träume deuten kann. Und der ägyptische König hatte einen ganz verrückten Traum, sowas von dicken Kühen und dünnen Kühen. Und Josef, er sagt ihm, diese Träume hat dir Gott geschickt, um dir etwas zu zeigen, und zwar, dass 7 Jahre kommen werden, in denen wird Ernte in Hülle und Fülle da sein, und danach werden 7 Jahre kommen, in denen wird gar nichts da sein. Hungersnot. Und Josef, er gibt dem Pharao noch die Empfehlung mit und sagt ihm, such dir jetzt einen weisen Mann, der in den Zeiten der Fülle das Korn einlagert, damit dann, wenn nichts mehr wächst, noch genug da ist, dass dein Volk versorgt ist. Und was dann passiert, das schauen wir jetzt mal.
Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Mein Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst schwöre über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügte. Er nahm den Siegelring mit den königlichen Wappen von seinen Fingern und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts besteigen. Wo immer Josef sich sehen ließ, wurde vor ihm ausgerufen: Werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten. Ich bin der König, sagte er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand auch nur einen Finger rühren darf. Er gab Josef den ägyptischen Namen Tsafenat-Paneah, Gott lebt und erredet, und verheiratete ihn mit Asenath. Sie war eine Tochter des Potipheras, des Priesters von On. Josef war 30 Jahre alt, als der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter verließ den Königshof und reiste durch die ganze Gegend. Die folgenden 7 Jahre brachten dem Land überreiche Ernte. Josef verlangte, dass das überflüssige Getreide abgegeben und in den Städten gesammelt wurde. In jede Stadt ließ er den Ertrag die umgebenden Felder bringen. Die Getreideberge waren nicht mehr zu liegen. Ja, nicht einmal schätzen konnte man diese riesigen Mengen. In den Jahren vor der Hungersnot bekamen Josef und Asenath, die Tochter eines ägyptischen Priesters, 2 Söhne. Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse, das heißt, der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, das heißt, fruchtbar. Denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen gegeben. Nach 7 fruchtbaren Jahren begann die Hungersnot, wie Josef es vorausgesagt hatte. Alle Länder ringsum waren betroffen, nur Ägypten besaß noch genug Vorräte. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharao und Not an. Wendet euch an Josef, antwortete er ihm, und tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten.
Dem Pharao gefällt ziemlich gut, was Josef ihm vorschlägt und dass Josef diesen Traum deuten kann. Und obwohl der Pharao noch gar nicht weiß, ob das stimmt, was Josef vorhersagt, ist er ganz begeistert von Josef und setzt ihn zum zweiten Mann im Land Ägypten ein. Und er bekommt Ehre, Ruhm, er bekommt einen sozialen Aufstieg, er bekommt eine Familie. Also dieser Wendepunkt ist voll und ganz da. Und alles beginnt damit, dass der Pharao begeistert ist von dem Glauben von Josef. Der Pharao ist begeistert von dem, wie Josef glaubt. Und zwar begeistert in seinem ursprünglichen Sinn, also begeistert, das Wort. Es kommt daher, dass irgendwo Geist, das Leben reinkommt. Also etwas wird begeistert. Da kommt Freude rein, da kommt Tatendrang rein, da kommt Begeisterung rein. Ich musste daran denken, das ist ein bisschen so dieser Restart von der Bundesliga. Da war ja manche Menschen, gerade manche Männer, wie neu belebt, als sie erfahren haben, da geht die Bundesliga weiter. Das heißt Begeisterung. Da kommt Leben rein. Und wenn jemand einen anderen begeistert, dann heißt das, etwas, was in mir lebt, das spricht etwas in dem anderen an. Und das löst etwas in dem anderen aus, etwas, was in mir lebt. In Josef hat der Glaube gelebt und das hat im Pharao etwas ausgelöst. Der Pharao sagt zu seinen Dienern, als er Josef hört: Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, denn in ihm wohnt der Geist Gottes. Also der Pharao sagt, in Josef, da erkenne ich etwas von Gott. Da erkenne ich Gott selbst. Und dann dreht er sich zu Josef und sagt, Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiter als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Also Josef, der wird nicht nur dazu gebraucht, um Gott sichtbar zu machen, sondern der Pharao sagt, ich sehe in dir die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat. Er hat dich so begabt, er hat dich so weise gemacht. Auch darin erkennt der Pharao in Josef Gott. Und nicht zuletzt sagt der Pharao, ich gebe dir, Josef, einen neuen Namen. Zaphenat Paneach. Nicht mehr ganz so geläufig heute, keiner hat einen Mitschüler, der so heißt. Damals im alten Ägypten kann man das übersetzen, diesen Namen mit Gott lebt und redet. Und in der Bibel sind Namen nicht nur etwas, was man halt Kindern gibt, sondern der Name beschreibt immer das Wesen einer Person, also wie eine Person ist, was sie ausmacht. Wenn der Pharao sagt, ich gebe dir einen neuen Namen, dann sagt er, das ist dein Wesen, das ist das, was dich als Person ausmacht. Gott lebt und er redet. Das wird erkennbar in deinem Leben. Gott lebt. Er redet. Ich habe mir gedacht, das ist schön, mit so einem Bild zu vergleichen mit so einem See. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist ein bisschen hell. Aber oben ist der Himmel und in der See unten spiegelt sich dieser Himmel so wieder. Zaphenat Paneach. Der Pharao sagt, ich erkenne in deinem Leben den Himmel sich widerspiegelt. Ich erkenne, dass Gott sich in deinem Leben widerspiegelt. Der Pharao erkennt, dass hinter Josef ein viel größerer steht in seinem Leben. In Josefs Leben spiegelt sich der lebendige Gott. Ich habe mir gedacht, das wäre ja eigentlich schon ganz schön krass, wenn wir sowas tagtäglich erleben würden, oder? Wenn man irgendwie beim Einkaufen ist oder auf der Arbeit oder als Gemeinde machen wir eine Veranstaltung und dann kommen Leute auf uns zu und sagen, ich merke, in deinem Leben da spiegelt sich Gott wieder. Am liebsten würde ich euch einen neuen Namen geben, Zaphenat Paneach, und sagen, hey, euer Wesen macht aus, dass Gott erlebbar wird, dass Gott sichtbar wird. Und zwar nicht irgendwie in so ganz besonders heiligen Situationen, sondern wir werden gleich noch drauf schauen, Josef erlebt das in einer ganz normalen Situation. Wie wäre es, wenn Menschen dann erkennen würden, Gott lebt und er redet an dem, wie wir arbeiten, wo wir unterwegs sind, was wir so im Alltag erleben und als Gemeinde machen. Vielleicht geht es euch wie mir, wenn ich sowas sage oder höre, irgendwo gibt es da so einen inneren Widerspruchsreflex, dass man so sagt, schön wäre es ja schon, aber schauen wir uns doch mal die Realität an. Ist das wirklich so möglich? Warum wird es denn dann so wenig sichtbar? Ich glaube, dass es viele Argumente gibt gegen einen Glauben, der begeistert, gegen einen Glauben, der Gott widerspiegelt, in dem Gott sichtlich wird. Ein so ein Argument ist zum Beispiel, wir sind in einer Krise. Und man sagt, naja, ganz ehrlich, gerade ist wenig Zeit. Ganz ehrlich, gerade haben wir irgendwie andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Da haben wir eben Kontaktbeschränkungen, man kann ja gar nicht so zu den Leuten gehen und man kann da nicht so nah dran, dass sie sehen, dass da was spiegelt. Schauen wir nochmal rein in den Text von Josef. Was ist seine Situation? Josef ist ein Gefangener, Sklave, der vergessen wird. Also ich glaube, recht viel mehr Krisen geht nicht als gefangen, versklavt und vergessen. Und trotzdem spiegelt sich Gott in seinem Leben wieder. Das heißt, die Frage, ob mein Glaube begeistert, ist keine Frage davon, ob wir gerade in einer Krise leben oder nicht in einer Krise leben. Ein zweites Argument, was man finden kann gegen einen begeisterten Glauben, heißt, die Menschen können doch mit unserem Glauben gar nichts mehr anfangen. Man könnte sagen, ja, wir leben doch nicht mehr in so einem christlich geprägten Land. Die Menschen interessiert es doch gar nicht, was wir glauben. Jeder macht es halt so mit sich selbst aus. Auch da, wie war das bei Josef? Josef ist in Ägypten. Und ich habe gelesen, bis heute hat man über 1500 verschiedene Götternamen gefunden, die damals in Ägypten angebetet wurden. Also er lebt nicht in einem christlichen Abendland, sondern er lebt in einem polytheistischen, in einem Vielgötter Ägypten. Und er tritt vor dem Pharao, der sich damals selbst für einen Gott gehalten hat. Wir merken, ob ein Glaube begeistert oder Ausstrahlung hat, es hat nichts damit zu tun, ob andere Menschen, mit denen ich unterwegs bin, meinen Glauben teilen, also meine Glaubensüberzeugungen teilen oder vielleicht sogar ablehnen. Ein drittes Argument, was es gibt, heißt, ich bin der Falsche, ich bin die Falsche. Ich bin zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu fromm, zu unfromm, keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, die man finden kann. Ich bin gut ausgebildet, was weiß ich. Ich bin nicht der Richtige, dass Gott sich in meinem Leben widerspiegeln könnte. Auch da nochmal die Geschichte von Josef. Josef war 30 Jahre alt und er hat in seinem ganzen Leben noch keine Schule von innen gesehen. Er hat im Gefängnis gesessen, davor war er Sklave. Menschlich gesehen sind die Bedingungen, die Josef mitbringt, überhaupt nicht gut, dass Gott sich darin spiegelt. Menschlich gesehen wären die Weisen in Ägypten, die alt und erfahren und ausgebildet gewesen wären, die wären viel besser geeignet, dass Gott sich in ihrem Leben widerspiegelt. Das heißt auch, die Art und Weise, ob wir menschlich uns als genügend glauben, ob wir menschlich gesehen geeignet erscheinen, auch das scheint für Gott kein Argument zu sein, ob er sichtbar wird im Leben oder nicht. Und ein letztes, dafür gibt es überhaupt eigentlich. Es gibt auch Pastoren und Pastorinnen, die dafür bezahlt werden, dass Gott durch sie durchscheinen kann. Was hat das mit mir zu tun? Oder noch eine andere Spielart, man könnte sagen, es gibt auch Kirchen, es gibt auch Gemeinden, es gibt auch Gottesdienste. Wenn Menschen irgendwie mit Gott in Berührung kommen wollen, dann können sie doch auch dahin gehen. Auch da, wie war das bei Josef? Josef, er ist weder ein Theologe, er ist nicht ausgebildet. Interessanterweise finden wir in der ganzen Josefsgeschichte nicht mal irgendwie beschrieben, wie Josef sein Glauben gelebt hat oder gelesen hat oder über die Geschichten der Väter nachgedacht hat oder gebetet hat. Josef war kein Theologe, war kein ausgebildeter Weiser, der sich mit der Religion seiner Väter auseinandergesetzt hat. Und Josef war auch nicht an einem heiligen Ort, er war nicht in einer Kirche, er war sogar an dem Tempel der anderen Töchter. Er war am Hof des Pharaos, am Zentrum der Macht, am Zentrum des ägyptischen Kults. Oder einem der Zentren des ägyptischen Kults. Auch das scheint für Gott keine Frage zu sein, ob wir am richtigen Ort oder die richtige Ausbildung haben, ob Gott in unserem Leben durchscheinen kann oder nicht. Und es gibt auch viele andere Argumente, warum begeisterter Glauben nicht möglich ist. Aber bei all dem scheint es so, als würde Gott sagen, das spielt für mich keine Rolle. Trotz Josef, mieser Ausgangssituation, obwohl wir sagen müssen, menschlich war die Situation sowas von nicht dazu geeignet, dass Gott durchscheint, sagt Gott, und genau deswegen und genau deshalb zeige ich meine Gottheit darin, dass ich Josef nutze. Genau darin möchte ich aufscheinen. In Josef spiegelt sich der lebendige Gott wieder. Und der Pharao erkennt es, er ist begeistert von ihm, von seinem Glauben. Und er setzt ihn ein zum zweiten Mann im Staat. Er macht eine prunkvolle Zeremonie. Er gibt ihm Ruhm anerkennen. Er gibt ihm eine Frau und setzt ihn damit in den Adelsstand in Ägypten. Und er bekommt am Ende sogar eine eigene Familie mit zwei Söhnen, die er geschenkt bekommt von Gott. Ich finde interessant, dass hier nicht beschrieben wird, wie Gott, wie Josef zu so einem begeisternden Glauben gekommen ist. Es wird hier nicht genannt, was Josef gemacht hat, damit er so mit Gott irgendwie zusammen ist, dass sich der Himmel in seinem Leben widerspiegelt. Es wird nicht beschrieben. Vielleicht, weil das so individuell ist. Vielleicht, weil dieser Beziehungsaufbau zu Gott in ihrem Leben ein bisschen anders aussieht. Was beschrieben steht in diesem Leben von Josef, ist, dass er in allen Bereichen seines Lebens in dieser Beziehung zu Gott gelebt hat und in diesem Bewusstsein zu scheinen, den Himmel wiederzuspiegeln. Drei Bereiche kann man mal so rausgreifen, die ich finde im Kapitel 41, das wir vorhin gehört haben. Der Pharao sagt zu Josef, Josef ist ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und das spiegelt sich in verschiedenen Bereichen seines Lebens, zum Beispiel in der Art, wie er redet, in der Kommunikation. Er spricht mit dem Pharao und er macht keine großen Wunderhandlungen, er kann noch nicht mal beweisen, dass er recht hat, aber in dem Sprechen, wie er spricht, spiegelt sich Gott. Und dann fängt er an, das umzusetzen, was Gott ihm gezeigt hat, und Gott spiegelt sich in seiner Arbeit. Gottes Wesen spiegelt sich darin, wie Josef arbeitet und was er tut, nämlich dass er das Getreide im Volk einsammelt und aufbewahrt für die 7 schweren Jahre. Er setzt das um, was Gott ihm gezeigt hat, und darin spiegelt sich Gott wieder. Und im letzten Bereich in diesem Kapitel, den wir finden, in Josefs Familie, auch da spiegelt sich Gott wieder. Josef ernennt seinen ersten Sohn Manasse, bedeutet Vergessenes. Er sagt, Gott hat mich vergessen lassen, was für ein Leid und was für eine Krise ich durchmachen musste. Und dann bekommt er noch einen zweiten Sohn, den nennt er Ephraim, Fruchtbarkeit oder fruchtbares Land. Und er sagt, Gott hat mich fruchtbar gemacht, er hat mich gesegnet in dem Land, in dem ich so im Elend gelebt habe. Gott spiegelt sich auch in der Familie von Josef wieder. Da kommt dieser Himmel in seinem Leben, wird er sichtbar. Manchmal ist ja auch interessant, was nicht beschrieben wird. Es wird nicht beschrieben, dass Josef in seinem religiösen Bereich Gott widergespiegelt hat. Das hat er bestimmt auch gemacht, aber an dieser Stelle oder in keiner Stelle in Josefs Geschichte wird das genannt. Man könnte ja sagen, wenn jemand Gott besonders gut widerspiegelt, dann kann er besonders gut reden. Oder er kann besonders tiefe Lobpreislieder singen oder schreiben. Aber die drei Bereiche, die wir hier finden, sind nicht die religiösen Bereiche, sondern es ist Arbeit, Kommunikation und das ist die Familie. Das Kapitel 41 endet damit, dass das, was Josef vorhergesagt hat, wirklich eintrifft. Es werden 7 Jahre in diesem Land Ägypten, die in Hülle und Fülle Getreide hervorgebracht haben, so viel, dass man es am Ende gar nicht mehr zählen konnte, was man alles eingelagert hat. Und nach den 7 Jahren kommt dann die große Hungersnot. Und das Volk schreit zum Pharao und der Pharao sagt zu Josef, jetzt kommt die Zeit, in der es dran ist, das zu tun, was du vorher gesehen hast. Verteile das Getreide an das Volk. Und nicht nur das Volk Ägypten, sondern auch die Länder außenrum kommen nach Ägypten und bekommen dort zu essen. Wir springen jetzt ein paar Jahrhunderte vor in die Zeit von Jesus, in die Zeit des Neuen Testaments. Jesus begegnet seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist. Und da gibt er ihnen noch ein paar Dinge mit, die sie wissen sollen für die Welt, in der sie dann leben werden, ohne dass er als Mensch in dieser Welt präsent ist. Eine Sache, die wir in Johannes finden, da sagt Jesus zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. In dieser kurzen Sequenz merken wir Jesus, er begeistert und er sendet seine Leute in diese Welt. Jesus, er begeistert sie, also im wahrsten Sinne des Wortes, er lässt etwas von seinem Geist in die Menschen übergehen. Er sagt, ich hauche euch an. Wer bei dem Themenabend vom Heiligen Geist dabei war, weiß, dieses Wort heißt Wind, es heißt Hauch, es heißt Geist. Das ist das, was hier als Bild so deutlich gemacht wird von Jesus. Empfangt etwas von Gottes Geist, der in euch kommt. Wenn ihr in dieser Beziehung zu mir lebt, so wie die Jünger damals, die vor ihm standen, das ist das Versprechen von Jesus, was bis heute gilt. Wenn ihr in Verbindung zu mir lebt, dann habt ihr den Geist Gottes in euch. Und ihr seid gesandt, Sendung heißt nicht, dass jeder irgendwo nach ein anderes Land gehen muss, um dort Missionar zu sein, sondern Sendung heißt eigentlich, Gott sendet uns an den Platz, wo wir sind. Manchmal kann es sein, dass er einen besonderen Platz für uns vorgesehen hat. Aber wenn du fragst, was ist meine Sendung, dann würde ich immer erst fragen, wo stehe ich eigentlich? Wo ist mein Arbeitsplatz? Wo ist mein Platz in der Familie? Wo ist mein Platz in diesem Leben? Und wenn Gott nicht irgendwo anders was für uns bereithält, dann dürfen wir diesen Platz, an dem wir stehen, als den Platz unserer Sendung entdecken. Jesus sagt, empfangt den Geist Gottes. Ich schenke euch mein Leben, meinen Geist, der mit euch dort ist, wo ihr seid. Durch Gott ist Gott präsent, durch den Heiligen Geist ist Gott präsent in meinem und in deinem Leben. Die Frage ist, wenn das so ist, warum ist es oft so unscheinbar? Wenn es anscheinend nicht die Frage ist, ist Gott da oder ist er nicht da, wieso passiert es manchmal so wenig, dass sich der Himmel widerspiegelt in unserem Leben, vielleicht auch in unserer Gemeinde? Als ich darüber nachgedacht habe, musste ich denken an eine Geschichte, die Meister Eckhart mal erzählt hat. Ein mittelalterlicher Theologe, Philosoph, Mystiker. Er sagt, oder er schreibt, ein Mensch kam nach einer langen Wanderung an einen einsamen Gebirgssee. Die Oberfläche des Sees war spiegelglatt und reflektierte auf vollkommen ungestörte Weise den Himmel. Dass der See so ruhig war, hatte einen einzigen Grund. Er wurde nicht gestört. Es war niemand da, der ihn aufgewühlt und darin herumgerührt hätte. Der See wurde in Ruhe gelassen. Er wurde gelassen. Es ist sicher nicht der einzige Grund, warum sich Gott manchmal so wenig in unserem Leben spiegelt. Aber kann es sein, dass unsere aufgewühlte Seele es manchmal so schwer macht, dass Gott sich darin widerspiegelt, dass Gott darin durchscheint? Dass wir so eine innere Unruhe haben, so ein Gestresstsein, so eine Hektik, so ein krampfhaftes Festhalten, vielleicht auch an manchen Idealen, an Vorstellungen, die wir haben. Vielleicht auch ein Getriebensein, immer noch mehr machen zu müssen. Auch als Gemeinde kann das passieren, dass man sagt, nein, es irgendwie passiert noch nichts, Gott zeigt sich nicht, lass uns noch mehr machen, noch ein Angebot, noch ein Angebot. Kann es sein, dass manchmal unsere aufgewühlte Seele daran schuld ist, dass Gott sich so wenig zeigt? Dieses Bild erinnert mich an unseren ersten und wichtigsten Auftrag, den wir als Christen haben. Der erste und der wichtigste Auftrag ist, Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes zu sein. Und ein Leben, in dem sich Gott widerspiegelt, ein Glaube, der begeistert, ist nicht in erster Linie ein Leben, das viel tut, sondern es ist ein Leben, es ist ein Glaube, der in Gott ruht, der in Gott gelassen ist wie dieser See. Ein Leben, das begeistert, ist nicht ein Leben, was zuerst ganz viel tut, sondern es ist ein Leben, das in Gott zur Ruhe gekommen ist. Müssen wir vielleicht an manchen Stellen ganz neu lernen, für unseren Glauben, für uns als Gemeinde, in Gott zu ruhen, bewusst Zeiten zu gestalten, indem wir uns Gott lassen, wie dieser See, der nicht umgerührt wird. Und dann auch ein Stück weit gelassen in den Alltag zu gehen, weil ich weiß, mein Gott hat alles in seiner Hand. Kann gelassen sein. Wenn wir uns sehen, wenn du dich persönlich sehnst nach so einem Leben, das Gott widerspiegelt, dann möchte ich dir diese Frage wiedergeben. Wie steht es eigentlich um den See deiner Seele? Tobt da vielleicht gerade der Sturm? Es führt dich ganz persönlich dran, neu dieses Gelassensein in Gott einzunehmen. Zwei Dinge sind dafür ganz wichtig, die möchte ich zum einen noch nennen, um dieses Gelassensein in Gott einzunehmen. Das erste heißt, bewusste Zeiten des Sich-Lassens einüben. Auch das ist ganz individuell, aber sich solche, ich nenne es mal Offline-Zeiten mit Gott zu reservieren und zu sagen, wo sind die Zeiten, wo ich wirklich rauskomme aus meinem Alltag und reinkomme in die Ruhe Gottes. Manch einer braucht dazu Orte, die wie so ein Ritual sind, wo man hingehen kann, oder in den Wald zu gehen. Manche haben Gebetsecken in der Arbeit oder wo auch immer. Wo sind die Orte, wo mein Seelen der Seele bei Gott zur Ruhe kommen kann? Und das Zweite, ein bewusstes Leben im Alltag sich einzuüben. Vor ein paar Wochen Store, glaube ich, am zweiten bei mir und habe was gearbeitet. Und mich hat so innerlich die Frage beschäftigt, Gott, was möchtest du eigentlich? Wo ist denn dein Weg? Was möchtest du sagen? Und am liebsten, das ist bei mir immer so, wünsche ich mir, dass Gott mir so ein Zettelchen vom Himmel wirft. Und ich weiß auch sicher, es kommt nicht von dem Nachbarn oben. Da steht dann genau drauf, was ich zu tun habe, was Gott sich wünscht für mich, für uns als Gemeinde. Und ich muss euch leider enttäuschen, sowas ist zumindest mir noch nicht passiert. Und als ich so innerlich gebetet habe und überlegt habe, da ist durch mein Fenster so die Sonne reingeschienen und hat von hinten mich so angeleuchtet und vor mir auf der weißen Wand ist so mein Schatten sichtbar geworden und außenrum dieses hell erleuchtete der Sonne. Und für mich war es in diesem Augenblick innerlich so wie so ein Sprechen Gottes, wo er gesagt hat, ich bin doch in dir und in dem, was du tust, da bin ich gegenwärtig. Für mich war es total ermutigend zu wissen, nein, Gott muss nicht immer auf übernatürliche Art und Weise sichtbar werden, sondern er wird sichtbar dort, wo ich bewusst in der Gewissheit lebe, Gott ist in mir und in dem, was ich tue, in dem, was ich denke, in dem, was wir als Gemeinde tun, dort zeigt sich der lebendige Gott. Da zeigt sich, dass Gott lebt, dass Gott redet durch den Heiligen Geist in uns. Vielleicht ist es dran, sich dieses Bewusstsein nochmal mitzunehmen in die neue Woche. Vielleicht in einem Bereich, in dem Bereich, vielleicht wie Josef das gelebt hat, der Kommunikation, wo ich mir bewusst mache und spreche mit anderen Menschen, Gott lebt und er redet in dem, was ich ausspreche. Oder im Bereich der Familie, sich bewusst zu machen, das ist der Ort, an dem Gott mich gestellt hat. Und hier wird Gott sichtbar, als der, der lebt und redet. Oder sich bewusst zu machen im Bereich der Arbeit, Gott lebt und redet, er ist mit mir dort. Wo ist es dran, in diesem Bewusstsein zu leben, dass Gott durchscheint, durch das Leben, wo wir gelassen in ihm sind? Ein Glaube, der begeistert, beginnt darin, gelassen zu sein in Gott und dann bewusst in dieser Gelassenheit in den Alltag zu gehen. Josef, er hat Gott hindurchscheinen lassen. Und durch dieses Hindurchscheinen lassen wird die Zukunft eines ganzen Volkes verändert werden. Darum wird es nächstes Mal gehen. Aber was für eine großartige Veränderung, weil ein einzelner Mensch in seinem Leben Gott durchscheinen hat lassen. Wenn ich das lese, möchte ich gespannt sein und möchte gespannt bleiben. Was passiert, wenn du anfangen, immer wieder neu in dieses Bewusstsein zu kommen? Wir dürfen in Gott ruhen und dann spiegelt sich der Himmel in unserem Leben.